Okay, Leute, jetzt werden wir dann loslegen. So, heute wieder einmal mein Lieblingsthema, das Evangelium unserer Erlösung. Und das muss verkündet werden unbedingt. Alle müssen das hören, alle Nationen muss es verkündet werden. Dann hat Jesus gesagt, wird das Ende kommen. Dann kommt das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle auf Erden. Da freuen wir uns schon drauf. Aber jetzt ist unser Job, das Evangelium der Erlösung zu predigen. Nicht das Evangelium der Gebote und der Verdammnis, sondern das Evangelium unserer Erlösung. Johannes 19, 28 bis 30. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voll Essig um einen Hyssop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Also ihr habt gemerkt, es geht um den Kreuzestod. Da schreibt der Johannes, Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Bis auf eins, das mit dem Dürsten, mit dem Essig zu trinken geben, hat sich auch eine Schrift aus dem Alten Testament noch erfüllt. Es musste sich alles erfüllen dort am Kreuz. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Und dann starb er. Das heißt, das Erlösungswerk ist vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Und dann stellt sich eigentlich wieder einmal die Frage, ja, was hat er denn eigentlich vollbracht oder von was hat er uns denn eigentlich erlöst? Ganz ein wichtiger Punkt, jeder sich spricht vom Erlöser und von der Erlösung. Und dann muss man sich auch die Frage gefallen lassen, ja, von was hat er uns denn eigentlich erlöst? Epheser 1,7 sagt uns, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung. So, wir haben die Erlösung. Und dann sagt er, durch was und von was? Durch sein Blut und dann die Vergebung der Vergehungen, der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also durch Gnade haben wir Erlösung empfangen, weil Jesus sein Blut für uns geopfert hat, seine Seele, sein Leben. Weil Blut ist auch Seele, ist auch Leben. Und dadurch haben wir Vergebung der Vergehungen, Vergebung der Sünden in Christus Jesus empfangen. Kolosser 1,14 sagt dasselbe, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also das ist das A und O, die Erlösung von der Sünde und von den Sünden. Dann zwei Paar Stiefel. Die Sünde schlechthin, die Tatsache, dass die ganze Welt in der Sünde liegt, seit Adams Sündenfall und auch von den Sünden, die Menschen begehen oder begangen haben. Das ist das A und O. Und von diesem Problem, von diesem Grundproblem, hat uns Jesus damit erlöst. Das Grundproblem der ganzen Welt ist es, weil die ganze Welt liegt im Bösen wegen der Sünde, sagt uns 1. Johannes 5,19. Aber Jesus, er hat mit seinem Blutopfer ein vollkommenes Sündopfer gebracht. Also es war ein Sündopfer, nicht bloß irgendein Opfer, es war das Opfer für die Sünde. Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 12 und Vers 15, lese ich auch mal vor. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also er hat uns eine ewige Erlösung, nicht bloß eine kurzfristige, sondern eine ewige Erlösung erworben. Und darum ist der Mittler oder Vermittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen, von den Sünden unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also hier auch wieder Erlösung von den Übertretungen, von den Sünden und das auf Ewigkeit. Und Gott selbst hat dieses Sündopfer gebracht. Nicht ein Mensch musste irgendwie was opfern oder darbringen wie im Alten Testament, sondern Gott selbst hat ein Sündopfer, man nennt sich auch manchmal Heilsopfer oder Blutopfer, für die Menschheit gebracht. Gott sah, dass das aussichtslos ist mit diesen Menschen in ihrem Sündendilemma und hat sich da angenommen und hat ein perfektes Sündopfer für uns, für die ganze Menschheit gebracht. Deshalb spricht man vom Lamm Gottes, weil nicht ein Mensch, irgendein Tier, ein Lamm, schlachten musste für die Sünden im Neuen Testament, sondern Gott selbst hat ein Opfer gebracht. Ein Lamm, in dem Fall war das Lamm ja ein Mensch, Gottes eigener Sohn, und er wurde für die Sünde geschlachtet. Das ist der Beweis, was Johannes der Täufer sagte, als Jesus zu ihm kam: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1,29. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist doch eine Aussage. Nicht bloß die eine Sünde, die du begangen hast, sondern die Sünde der Welt. Und dann schreibt er hier nicht die Sünden der Welt, sondern die Sünde der Welt an sich. Das Grundproblem, die Sünde Adams, die Sünde, die die ganze Welt ins Verderben gebracht hat. Die Sünde von Adam, die den Tod hervorgebracht hat. Gott sagt dir, wenn du von dem Baum isst oder die Frucht von dem Baum isst, musst du sterben. Vorher gab es den Tod nicht. Und diese Sünde, die Ursünde, hat den Tod in die Welt gebracht. Und alles Übel ist eine Vorstufe vom Tod. Also, nicht mehr Menschen müssen ein Opfer für ihre Sünden bringen, Tieropfer wie im Alten Testament, sondern Gott selbst hat sich unserem Problem angenommen. Es muss bloß den Menschen immer wieder gesagt werden, dass das schon vollbracht ist. Jesus hat es vollbracht, es ist erledigt, das Problem. Man muss es bloß glauben. Und wenn den Leuten das nicht gesagt wird, können sie es nicht glauben. Und wenn ihnen die Gebote aufgedrückt werden und sie wieder unter Verdammnis gebracht werden, dann kapieren sie es auch erst recht nicht, dass Jesus sich das alles selbst aufgeladen hat. Also, weil Gott das in Form von Jesus für uns getan hat, ist es für uns umsonst. Das heißt, kostenlos. Nicht umsonst, das ist nichts wert, das nutzt nichts, sondern umsonst in dem Sinn, es ist kostenlos, diese Rechtfertigung, diese Erlösung. Allein durch den Glauben an dieses Opfer. Durch den Glauben, durch das Hinschauen auf dieses Erlösungswerk, auf diese Erlösungstat, ist es für uns von Jesus erworben worden. Ja, erworben, erkauft, verdient. Er hat es verdient, wenn man so sagen darf, verdient. Nicht wir müssen uns unsere Erlösung verdienen mit allen möglichen Leistungen. Nein, er hat es verdient für uns. Wir müssen es nicht mehr selbst. Es wäre ja gar nicht möglich. Ja? Ein Sünder kann sich nicht selbst erlösen. Das geht nicht, weil er nicht makellos ist. Und ein Opfer, das da passend ist, muss ein makelloses Opfer sein. Deshalb konnte das nur Jesus sein, weil er war der einzige Mensch auf dieser Erde, der ohne Sünde war. Er war auch nicht in der Erbsünde Adams gefangen, weil er ja nicht Adams Nachfahre war, sondern er war Gottes Sohn. Ja, er war nicht in der Erblinie Adams, in der sündigen Erblinie. Und deshalb konnte nur Jesus dieses Erlösungswerk auch vollbringen. Und Paulus sagt im Römer 3, 23 bis 25, dass alle gesündigt haben, alle Menschen, weil sie einfach Sünder sind, Kraft Geburt. Ich lese auch mal vor, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Eben, weil sie gesündigt haben, weil sie Sünder sind, erlangen die Menschen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt er weiter, aber sie werden umsonst gerechtfertigt. Durch was? Durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich finde diesen Vers, Römer 3, 24, so toll. Wenn du darüber nachdenkst, dann musst du das Herz aufgehen und ein Jubel aus deinem Herzen emporsteigen, oder? Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann schreibt der Paulus noch weiter, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Ja, Paulus' Sätze sind halt einfach schwierig, lang und verschachtelt. Aber wenn man sich genau anschaut, kommt man drauf. Gott hat Jesus als einen Sühneort hingestellt. Also er spricht von einem Sühneort, ein Ort, an dem die Sünde gesühnt wurde, ganz einfach. Ja, auf Golgotha, am Kreuz, wurden die Sünden, angefangen von Adam bis heute, gesühnt. Das heißt, es wurde bezahlt, es wurde die Strafe auf jemanden gelegt, der dafür prädestiniert war. Und deshalb werden die Sünden an den Glaubenden nicht mehr gestraft, ja, sondern die werden gerechtfertigt, umsonst gerechtfertigt. An dir und an mir werden die Sünden nicht mehr gestraft, weil wir durch den Glauben bereits gerecht gemacht sind, Vergebung empfangen konnten. Die Sünden von Adam her und unsere, auch wir, die wir getan haben, sind gesünd. Es ist dafür bezahlt durch das Blutopfer Jesu. Und das ist reine Gnade. Also denk da viel drüber nach. Es ist wichtig, das muss sich in deinem Herzen so brutal fest verankern, dass ein Herzensglauben, eine völlige Überzeugung daraus entsteht. Wissen ist gut, aber das muss noch tiefer hinein. Es muss klipp und klar werden, das muss in deinem Inneren eine völlige Überzeugung werden. Auch dann, wenn Schwierigkeiten auftauchen, auch dann, wenn du mal wirklich daneben getreten bist und eigentlich, würde man sagen, wirklich gesündigt hast, dann muss das trotzdem eine Überzeugung sein, für diese Sünde, die ich gerade begangen habe, ist bezahlt. Und wenn du auf das Opfer schaust, dann wird er auch wieder vergeben. Wer nicht auf das Opfer schaut, dann bleiben sie. Das ist klar. Das Opfer muss natürlich schon immer wieder mit hineingezogen werden in diese Umstände. Auf jeden Fall, wegen deiner und wegen meiner Sünden wurde Jesus bestraft. Ist dir das schon bewusst? Wegen unserer Bosheiten musste er das erleiden. Ein anderer, einfach einer, der perfekt war, der nie was Schlechtes getan und gedacht hat, er wird bestraft. Das ist eigentlich furchtbare Ungerechtigkeit. Aber es ist tatsächlich ungerecht und für uns ist es gerecht. Wir haben die Gerechtigkeit dafür bekommen. Vielleicht schaut sich der eine oder andere mal wieder diesen Film an, Jesu Kreuzigung, die Passion. Da wird es ja ziemlich eindeutig, drastisch dargestellt, dieses Hinschlachten von Jesus. Aber wenn du dann denkst, ja genau, wegen mir, wegen dir und wegen mir, ist das so passiert, es musste sein, ja, dann wird es schon ein bisschen heftig. Aber die gute Botschaft des Evangeliums ist, du und ich, wir müssen diese Strafe nicht mehr selber tragen. Wie manche religiösen Leute meinen, ja, das müssen wir halt dann tragen. Nein, wenn man nicht an Jesus glaubt, ja. Wenn man aber dieses Opfer für sich persönlich in Anspruch nimmt, an das glaubt, dieses Angebot Gottes annimmt, Jesus als einen persönlichen Retter und Erlöser angenommen hat und nur Jesus und nicht noch irgendwas anderes, dann braucht man die Strafe für die Sünde nicht mehr tragen. Dann ist es schon erledigt. Es muss für eine Sünde nicht zweimal gestraft werden. Auch in weltlichen Gesetzen ist es so, wenn jemand für eine Straftat bestraft wurde, dann kann nicht noch mehr andere dafür bestraft werden. Es ist ein bisschen verrückt, aber es ist so. Auch hier, einer wurde bereits für deine Sünde gestraft und das war Jesus. Und deshalb brauchst du nicht mehr gestraft werden. Also, Jesus als Erlöser annehmen und nicht noch irgendwas anderes dazu. Du brauchst nichts mehr dazu. Nicht deine eigenen Werke, nicht Menschenwerke von anderen Leuten, auch nicht irgendwelche sozusagen Heilige oder Fürbitten. Das brauchst du alles nicht, weil Jesus hat das Werk getan. Und wenn du Lebensübergabe gemacht hast, dann sagt Jesus, sei du mein Herr, dann ist es so. Weil wer ihn als Herrn bekennt und ihn auch Herr sein lässt, also wirklich Herr sein lassen, das gehört da dazu, der ist gerechtfertigt. Das reicht zum Heil. Kannst du in Römer Kapitel 10 nochmal nachlesen. Dieses jemanden zum Herrn des Lebens machen, das ist ein bisschen in den modernen Zeiten ein bisschen aus der Mode gekommen. Früher war das gang und gäbe, dass die Leute einen Herrn hatten, wenn es der Bauer war, und die anderen waren die Knechte und die Mägde und Diener und was weiß ich, was da alles gegeben hat, da war der Bauer der Herr. Und was der Herr gesagt hat, das ist halt einfach getan worden. Und sie dienten ihren Herrn uneingeschränkt, weil sie gehörten zu seinem Haus, zu dem ganzen Hausstand. Und da verbrachten die Leute ihren Dienst. Oder vielleicht auch die Landesfürsten und die Könige, das waren halt die Herren und die anderen waren ihre Diener, Knechte, Mägde, Untergebenen. Und sie haben ihren Herrn gedient. Freilich hat es da auch Herren gegeben, die waren nicht ganz so super, die zu dienen war nicht unbedingt der Hit. Aber Jesus ist halt unser Herr und er ist der beste Herr, den man gerade haben kann. Aber Jesus soll schon dein Herr sein. Das gehört dann auch schon zu, dass man sagt, ja Herr, du bist der Chef und ich bin dein Diener, nicht umgekehrt. Und Jesus hat da um ein Gleichnis gebracht, Matthäus 25, 21, dann sagte er zu dem einen, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Also sehen wir, Gott will dich sehen oder wird dich immer wieder mal anschauen und dann einen Strich ziehen und schauen, wie bist du mit dem umgegangen, was er dir anvertraut hat, was er dir für einen Auftrag gegeben hat. Und dann wird da mal wieder Strich gezogen und schaut, passt es oder passt es nicht. Und wenn Gott zu dir sagt, recht so, du guter und treuer Knecht, dann hast du da, ja, da hast du was vorzuweisen. Also dann hast du schon eine schöne dicke Kerbe in deinem Holz, die was wert ist. Und dann sagt er hier, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Und dann sagt er noch, geh hinein in die Freude deines Herrn. Also du wirst Freude auch ernten. Und weil du über das kleine, wenige treu warst, wird der Herr dich einsetzen über vieles, weil er weiß, er kann sich auf dich verlassen. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Zurück zum Erlösungswerk, zur sogenannten Passion, was da am Kreuz da passiert ist, was unsere Erlösung ausmacht. Jetzt kommen wir auf Jesaja Kapitel 53, wo der Jesaja dieses Ganze schon in der Vorausschau prophezeite und hat es niedergeschrieben, was da am Kreuz so ein bisschen so passiert. Und fange ich mal an im 53,3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. So, jetzt schauen wir mal das noch ein bisschen durch. Also, er wurde verachtet am Kreuz, bespuckt und geschlagen und was weiß ich was, man ihm am Bart haben sie ihn ausgerissen. Er war mit Schmerzen und Leiden vertraut, kann man sich gut vorstellen. Durch den Film, wenn du anschaust, siehst du es mit eigenen Augen. Er war verachtet, aber unsere Leiden, unsere Krankheiten, unsere Schmerzen hat er sich da aufgeladen. Aber die Leute haben es nicht erkannt. Sie hielten ihn für bestraft von Gott, geschlagen und niedergebeugt, heißt es hier. Ja, er war tatsächlich von Gott geschlagen und bestraft, aber nicht wegen sich, sondern wegen uns. Wegen unserer Vergehen, schreibt er hier weiter. Durchbohrt um unserer Vergehen willen, um unserer Sünden willen, zerschlagen. Das sagt hier der Jesaja. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Eine ganz wichtige Aussage. Wenn manche Leute meinen, wir werden wegen unseren Sünden gestraft. Nein, muss nicht mehr sein. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Und obendrein durch seine Striemen oder Wunden, heißt es in anderen Übersetzungen, ist für uns Heilung geworden. Heilung hat er erworben für uns. Und wenn wir hinschauen auf Jesus, auf dieses Opfer, können wir Vergebung empfangen und auch Heilung empfangen. Der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld, schreibt er hier in Vers 6. Wir irrten umher wie Schafe, und jeder ist seinen eigenen sündigen Weg gegangen. Und dann wurde Jesus dafür misshandelt. Und er wurde zur Schlachtung geführt, heißt es hier, wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und es war wirklich eine Schlachtung, was die mit dem Mann gemacht haben. Und dann geht's weiter. Er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Das heißt, er ist gestorben. Und dann sagt er, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also wegen der Sünden der Menschen hat ihn die Strafe getroffen. Und Vers 10, Gott hat ihn leiden lassen und er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt. Ein Schuldopfer, ein Sündopfer für uns. Also das ist eine sehr deutliche Aussage von Jesaja. Was kommt dann noch im Vers 11? Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Also durch die Erkenntnis von Jesus, durch die Erkenntnis des Evangeliums, wird es vielen zur Gerechtigkeit helfen, weil er die Sünden sich selbst aufgeladen hat. Also das ist einmal die zentrale Botschaft des Evangeliums, ziemlich deutlich und klar mitgeteilt. Sicherlich sind die Sätze dann ein bisschen verworren und verschachtelt. Man muss auch bedenken, ein paar tausend Jahre her, wo das geschrieben wurde und dann auch wieder übersetzt wurde. Aber die Grundaussage ist klipp und klar und deutlich zu erkennen. Wegen unseren Sünden wurde Jesus gerichtet und verurteilt und gestraft und nicht mehr wir. Also die Sünde wurde auf ihn gestraft. Wegen unserer Sünde wurde er gestraft. Und da hat er die Folgen der Sünde getragen. Den Fluch, den Tod, die Krankheit, die Schwachheit, das Gebrechen, die Schmerzen, die Armut, den Mangel, die Trennung von Gott und von all seinen Segnungen und alle dämonische Aktivität kam auf ihn. Alles hat sich auf diesem Opfer ausgetobt. Da hat sich alles abgespielt, so hat sich das einfach zugetragen. Vielleicht sagst du, ja, der Hans, der erzählt mir jetzt tausendmal das Gleiche, aber warum sage ich das so oft? Weil es soll sitzen bei uns. Es soll wie aus der Pistole kommen, wie 6 mal 6 ist 36. Das brauchst du auch nicht mehr nachrechnen, oder? Das musst du so klipp und klar intus haben, weil wenn der Lügner oder irgendwelche religiöse Menschen dir was Falsches eintrichten wollen, dann musst du da was entgegensetzen können. Und da musst du nicht hinstellen und überlegen, ob der nicht vielleicht jetzt recht hat. Ja, wir sind wir doch alle Sünder. Und dann führen die trotzdem noch irgendwelche Bibelverse ein bisschen verdreht an und versuchen uns das wieder auszureden und uns den religiösen Schrott wieder einzutrichtern. Und nein, das lassen wir nicht zu. Das muss sitzen, dass wir sündlos sind, weil Jesus gestraft wurde, seine Gerechtigkeit bekommen haben, weil das am Kreuz passiert ist, weil das Opfer gebracht wurde. So wie 6 mal 6, 36 ist, oder? Und dieser Jesus trug nicht nur unsere Sünden, sondern die Sünden der ganzen Welt. Und das ist eine ganze Menge. Glaubst du, dass es eine ganze Menge ist? Von den Milliarden Menschen, all die Sünden und all die Strafe. Und natürlich die Sünde Adams. Das ist das A und O, dass er die getragen hat. Da hat er der Sünde die Basis wieder entzogen. Und damit auch dem Satan und dem Fluch und dem ganzen Bösen auf dieser Welt. Das hat nur Bestand, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Aber da ist jetzt, hat sich Gott erbarmt und Gott hat ein Opfer gebracht, ein perfektes Opfer, um die Grundsünde zu beseitigen. Und dann aus dieser Grundsünde entspringen ja all die anderen Sünden und all die bösen Folgen davon. Aber Jesus hat bezahlt, er hat sie gesühnt. Auf einen Sühneort auf Golgotha, ein Sühneort dort am Kreuz, dort hat das alles erledigt. All die Probleme und Schwierigkeiten, die du hast oder die Menschheit hat, ist vielleicht besser. Alles Übel ist wurzelt in dieser Sünde. Wenn du nachbohrst zurück, dann geht's dorthin. Weil ohne diese Sünde von Adam gäb's auf dieser Welt keine Probleme. Keine Krankheiten, keine Schmerzen, keinen Fluch, keinen Teufel, der noch irgendwas mitzumischen hätte. Es wäre alles in bester göttlicher Ordnung, so wie es Gott geschaffen hat. Aber die Sünde hat die Trennung zwischen Gott und der Menschheit und der ganzen Welt eigentlich gebracht, weil die Welt rausgefallen ist aus Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Und das war das Problem. Und ist es noch immer. Aber also, wenn die Menschen anfangen, wieder auf das Opfer zu schauen, auf die Problemlösung, dann ändert sich das. Dann geht der Wind wieder von der anderen Richtung. Das Dumme ist, die Menschen schauen heute auf alles Mögliche, auf das, was die Medien sagen, was die Politiker sagen, was die Wissenschaftler sagen, was der Papst sagt, was religiöse Vögel sagen. Und keiner schaut hin auf das, was Gott gesagt hat. Und Gott hat für dieses Problem eine Antwort gegeben. Die Antwort lag im Sündopfer von seinem eigenen Sohn. Es wäre so einfach. Okay, also, die Ursache aller Schwierigkeiten und Probleme liegt in der Sünde. Es können deine eigenen Sünden Ursache sein für das, dass du Probleme hast. Weil Jesus sagte zum Beispiel zu dem Geheilten da am Teich Bethesda, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahren. Also Johannes 5,14 war das. Also er hat da einen Zusammenhang aufgestellt. Aber es muss nicht immer so sein. Wenn da wirklich was ist, dann weiß man das wahrscheinlich, dann muss man das ganz speziell dann vor das Kreuz bringen und bekennen und um Vergebung bitten, wenn da irgendwas ganz bewusst war. Und dann ist es auch erledigt. Aber es muss nicht deine Sünde sein. Also zum Beispiel gibt es ja die Sache mit dem Blindgeborenen in Johannes Kapitel 9. Da heißt es hier, als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Also hier sehen wir, weder der Blinde hat gesündigt, er war ja sowieso ein Unding, weil er schon blind zur Welt gekommen ist. Dann kommt natürlich gleich der logische Schluss, ah ja, dann haben die Eltern wahrscheinlich einen ziemlichen Bock geschossen, haben die gesündigt oder die Ureltern oder keine Ahnung. Solche Ideen haben die Christen heute immer noch. Vorfahren, Schuld und tralala. Oh, der Opa im Krieg, hat es früher mal geheißen, ne? Nein, also da kann man bei manchen Leuten so richtig ein schlechtes Gewissen machen mit solchen Aussagen. Also weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, aber natürlich, diese Blindheit ist eine Folge von der Sünde. Aber nicht eine Folge der Sünde der Eltern oder des Blinden, sondern die Folge der Sünde Adams. Das ist der Grund für diese Blindgeburt, weil die Menschheit in der Sünde verstrickt ist, weil sie einfach ja, auf dieser Ebene der Finsternis, der Sünde, des Satans ist, einfach im Natürlichen. Und das ist die Ursache für Sünde und die Ursache für Krankheiten, Schwierigkeiten, Probleme und was weiß ich was noch alles für Folgen der Sünde da gibt. Wenn Adam nicht gesündigt hätte, ich habe es eh schon gesagt, gäbe es ja diese Krankheiten nicht, also auch keine Blindgeburt. Wenn ein Mensch nicht in Christus ist, also nicht dem Evangelium von Jesus gläubig geworden ist, dann ist er automatisch in Adam. Also aus Adam ist er, stammt er ab, da ist er drin, da kann er gar nicht aus, wenn er nicht Jesus annimmt. Dann ist es so, dann steckt er auch in der Sündlinie. Und dann ist es so, als hätte er dieselbe Sünde begangen, die Adam beging. Ja, wer in Adam ist, hat praktisch auch von dieser Frucht dieses Baums gegessen. Das ist weitervererbt worden. Wenn aber ein Mensch sich bekehrt und in Christus ist, so ist es, als hätte er niemals gesündigt. So ist er in der Position von Jesus. Und Jesus hat eben einfach nicht gesündigt. Er hat weder die Sünde Adams geerbt, weil er ja nicht Adams Sohn war, sondern Gottes Sohn, noch hat er selber irgendeine Sünde begangen. Und wer gläubig ist, ist in Christus und ist in derselben Position, in der Jesus als Mensch ist und war. Also sehen wir wieder, die Position ist ausschlaggebend. Position Adam, Position Jesus. Schwarz und Weiß. Licht und Finsternis. Also wir Gläubigen sind in einer viel besseren Position. Auch wenn um uns herum alles noch in der Sünde liegt und nicht so gut aussieht, wie es sein könnte oder sollte. Unsere Position ist in Gerechtigkeit. Unsere Position ist Sündlosigkeit. Wir sind in Christus Jesus. Und aus dieser Position können wir das um uns herum, das nicht so optimal ist, beeinflussen zum Guten. Licht hineinbringen, Wahrheit hineinbringen, Segen hineinbringen. Das ist unser Part. Also nicht der Fluch soll dich einholen und die Sünde, sondern im Gegenteil, da wo du auftrittst, soll Licht kommen und die Sünde und die Finsternis zurückweichen müssen. Also, die Sünde ist durch Jesus bereits gesühnt, sie ist damit vergeben und sie ist damit vergessen, ausgelöscht, Ende. Mit Jesus begraben worden. Ja, und wir in der Taufe heißt es, wir sind mit Christus begraben worden. Ja, den Sünden abgestorben, und der Gerechtigkeit lebendig gemacht worden. Das ist der Vorteil, den wir haben. Der Ungläubige, der muss es selber ausbaden im Gericht für all seine Sünden und für seine Sündennatur. Da kommt er auch nicht aus. Genauso wenig, wie der Ankläger Chance hat, dich zu verklagen, wenn du gerechter bist, genauso wenig hat der Sünder die Chance, doch noch die Kurve zu kriegen. Wenn er nicht Jesus annimmt, ist und bleibt er ein Sünder, und wird aufgrund seiner Sündhaftigkeit verurteilt und muss die Strafe erleiden. Und auch ein religiös Gläubiger, ja, der zwar irgendein wenig so christliches Ding hat, aber das Erlösungswerk von Jesus nicht richtig sieht oder richtig beurteilt und daran glaubt, wird auch noch die Folgen seiner Sünden büßen müssen. Weil wenn er das Erlösungswerk nicht so sehen kann, dass dort seine Sünden, für seine Sünden bezahlt wurde. Ja, er kennt Jesus, dass er gekreuzigt worden ist und ja, und alles. Aber wenn er das nicht sehen kann, dass seine Sünden dort gestraft wurden, dann ist es nicht gültig für ihn, weil dann glaubt er es nicht. Und es ist zwingend notwendig, das, was am Kreuz passiert ist, auch im Glauben fest anzunehmen und sich darauf zu stellen. Wenn jemand dieses Erlösungswerk nicht richtig beurteilt, nicht richtig einordnet, sagt Paulus, der bestätigt eigentlich damit das Urteil über sich selbst. Da geht es in dieser Schriftstelle 1. Korinther 11, 29 und 30, da geht es ums Abendmahl. Und Abendmahl ist ja ein Hinschauen auf das Opfer, auf das, was Jesus dort am Kreuz getan hat. Und da heißt es, wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele von euch schwach und krank und ein guter Teil sind bereits entschlafen oder gestorben. Also sie sind nicht verloren gegangen, aber sie haben dieses, was man von dem Opfer her noch alles an guten Segnungen haben könnte, nicht gehabt. Weder die Heilung oder die Gesundheit noch sonstige Segnungen, weil sie das nicht richtig beurteilt haben. Weil sie es nicht gesehen haben, dass dort die Sünde gestraft wurde. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann müssen wir den Fokus darauf legen, durch das Opfer von Jesus ist bezahlt. Die meisten so religiösen Christen, die legen beim Abendmahl den Finger auf sich selber, was ich für ein armer Sünder bin und da muss ich noch bekennen und da muss ich noch Buße tun und so ganz schlimm ist mit mir, das ist nicht richtig beurteilt. Beurteilen musste das, dass da am Kreuz passiert ist. Da ist der Fokus. Also wir spielen nicht eine christliche Religion, das wäre brandgefährlich. Mit der Sünde gibt es nichts zu spielen. Das ist brandgefährlich. Der Sünde Sold ist der Tod, sagt der Paulus in Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja? Also die Sünde bringt dich um. Deshalb brauchst du ein Opfer. Und dann schreibt er hier weiter, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, der Glaube an dieses Sündopfer ergibt uns das ewige Leben. Okay, und dann trennt uns dieses Opfer auch von den Folgen der Sünde. Ja, wenn wir von der Sünde abgeschnitten sind, der Sünde gestorben sind, dann natürlich auch von den Folgen. Den Tod, die Krankheit, die Schwachheit, den Mangel, die Armut, der Fluch, was es alles so gibt. Das sind Folgen der Sünde, aber durch das Schauen auf das Opfer sind wir auch davon abgetrennt. Wir müssen es mal wissen und beständig auf das Opfer schauen in dieser Sichtweise. Das ist jetzt noch das, was wir tun müssen, damit es überströmt und in unserem Leben dann auch sichtbar wird. Nicht, dass jemand sagt, ja, aber ich bin ja noch krank oder der ist auch noch krank und hat noch diesen und jenes Problem. Das kann schon sein, dann bist du aber im Schauen. Aber wir müssen im Glauben schauen auf das, was geschehen ist am Kreuz und dann stellt sich folglich der Segen in all den Bereichen dann auch ein. Früher oder später bricht es durch. Weil wer auf Jesus schaut, steht dann wieder im Gnadenstrom Gottes. Und der Gnadenstrom Gottes bringt dir Lebensqualität. Der Gnadenstrom Gottes ist wirksam und fließt über in dein irdisches Leben. Und dann kommen die Segnungen auch zustande. Die Israeliten, die mussten ja immer noch Tiere opfern. So ein makelloses Tier musste es sein, ein Böckchen, ein Lamm, eine Turteltaube, glaube ich, heißt es einmal. Ich weiß nicht, was noch alles. Und das mussten sie tun, um von ihren Sünden freigesprochen zu werden. Weil ihre Sünden auf diesem Tier lagen dann. Durch das Tier wurden, oder durch den Tod des Tieres wurden die Sünden gesühnt. Weil für Sündensühnung musste Blutopfer gebracht werden. Das wurde das Tier praktisch für sie zur Sünde, zum Sünder und wurde dann geopfert, geschlachtet. Und dann wurden sie freigesprochen von ihren Sünden. Und so ist es auch für uns. Wir schauen auf Jesus, der für uns zur Sünde wurde, der für uns das Sündopfer war. Da schauen wir aber im Glauben hin. Wir brauchen nicht mehr irgendwo einen Schächer machen oder so. Wir schauen hin und damit werden wir freigesprochen. Das heißt ja im 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also er wurde für uns zur personifizierten Sünde gemacht. So wie im Alten Testament dieses Lamm oder dieser Bock oder diese Turteltaube zur Sünde gemacht wurde und geopfert wurde, so ist Jesus zur Sünde gemacht worden und wurde dann für uns geopfert. Im Alten Bund mussten die Sünder da die Hände auf den Bock legen und haben die Sünden da drüber übertragen auf diesen Bock und dann wurde der Bock zum Sündenbock. Den Spruch gibt es ja heute noch, ein Sündenbock brauchen wir. Also er wurde zum Sünder und wurde dann in dem Fall in die Wüste hinausgetrieben. Dort musste er dann sterben mit dieser Sünde. Genauso war es auch mit Jesus. Er wurde auch hinausgetrieben aus Jerusalem, aus der Stadt hinausgetrieben und rauf auf den Berg Golgatha. Und als Sünde ging er dort hinauf und wurde dort geopfert praktisch, ne? Also vergiss es nie, auf Jesus zu schauen. Wenn du auf Jesus schaust, dann schau auf das Opfer. Die meisten schauen auf Jesus, ja, der hat er geheilt und das war also toll. Und mei, wenn er noch gerade jetzt hier wäre. Aber er konnte auch nur heilen, weil dort am Kreuz das geschehen ist. Es steht auch deutlich in der Bibel, dass er deshalb geheilt hat, weil geschrieben steht, er trug unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten. Also das ist auch wieder der Blick auf dieses Kreuzesopfer. Und so empfängt ein Christ Vergebung. Und wenn er Vergebung empfängt, dann passiert was in seinem Herzen. Dann wird ein Veränderungsprozess angestoßen in dir drin. Und du wirst die Sünde und das Böse immer mehr hassen und dich davon abwenden und wirst anfangen, in der Liebe zu leben. Ja, du wirst immer mehr in Christi Ebenbild verwandelt durch dieses Schauen auf dieses Opfer und durch diese Vergebung, die du damit empfangen kannst. Weil du Erlösung hast von der Sünde und seinen Folgen. Und dann verschwinden auch die Folgen der Sünde von deinem Leben. Der Fluch und das Übel und der ganze Mangel und was weiß ich noch alles für Zeug. Früher oder später wird sich das aus deinem Leben verabschieden müssen, weil ein Opfer für dich und für mich, für unsere Sünden gebracht wurde. Wir müssen auch dämonische Mächte und Feinde weichen, weil Gottes Herrlichkeit über dich kommt. Die Gerechten, die Heiligen, die sollen in dieser Herrlichkeit leben können. Ja? Also die Sache mit dem heiligen Schein, das ist nicht ein Humbug. Wenn die Herrlichkeit Gottes auf den Menschen so extrem zunimmt, kann es sein, dass du tatsächlich ein bisschen scheinst nach außen. Ja? Und von daher kommt es mit dem heiligen Schein. Weil die Herrlichkeit Gottes so massiv auf einen Christen ist, so soll das sein. Das Gesetz, die Vorschriften konnte dich nicht verändern. Das schafft es nicht, das geht nicht tief genug. Das Gesetz kann vielleicht im Gedanken, Verstand ein bisschen übermalen und ein bisschen schöner darstellen, aber die kann das Herz der Menschen von innen heraus nicht verändern. Aber die Vergebung der Sünden, das ist die Grundsache, warum ein Mensch dann verändert wird. Warum er plötzlich anfängt, das Böse zu hassen und das Gute und das Liebeswerte zu lieben und dann auch zu tun. Das ist Erlösung. Das ist das Erlösungswerk. Also, nochmal kurz zusammengefasst zum Schluss. Wegen deiner und meiner Sünden wurde Jesus, der Sündlose, verurteilt. Er wurde verurteilt und gerichtet, zur Schlachtung geführt wegen uns. Und was bereits auf Jesus gerichtet wurde, braucht auf dir und auf mir nicht mehr gerichtet werden. So wertvoll ist der Glaube an dieses stellvertretende Opfer von Jesus. Also lasst uns immer wieder da hinschauen. Lasst uns immer wieder das Sündopfer anschauen, was Jesus am Kreuz gebracht hat und wie wichtig das ist und was er da getan hat. Das Lamm Gottes, was Gott da eigentlich initiiert hat. Und diese Glaubenssicht verändert dich total. Die Verdammnis hat keinen Raum mehr in dir. Dieses blöde Schuldgefühl, das dir im Nacken sitzt oder im Bauch sitzt und du meinst, ja, den Segen kriege ich nicht, weil irgendwie... Ja, bin ich ja doch nicht so perfekt. Pustekuchen. Er war perfekt. Du aus dir heraus bist niemals perfekt. Aber Jesus war perfekt und er war sündlos. Eben perfekt ist gleich sündlos. Das hat er dir geschenkt. Deshalb stehst du als perfekter, sündloser da, obwohl du selber nicht bist. Also das ist doch eine großartige Sache. Das ist die geschenkte Gerechtigkeit von Gott her. Und dann trübt die Sünde nicht mehr die Beziehung zwischen dir und deinem himmlischen Papa. Und dann kann der Segen fließen, dann kann Weisheit fließen, Dann kann Offenbarungserkenntnis fließen, dass dir immer mehr die Sachen klar werden. Dein Herz wird freigemacht, der Glaube bekommt Raum, nicht nur im Kopf, sondern in deinem Herzen. Und dann geschieht es, was du betest und was du sagst, so wie er es gesagt hat, dass es sein soll. Okay, also, diese sind Wahrheiten oder evangelistische Wahrheiten, Wahrheiten aus dem Evangelium, so muss ich sagen. Und daraus sollst du auch immer wieder Glaubensbekenntnisse machen und aussprechen, weil die machen das wirksam für dich. Das Wissen im Kopf ist super, ist gut, aber dann muss auch noch das Bekenntnis dazukommen. Genauso wie bei deiner Bekehrung, du musst im Herzen glauben und musst es mit deinem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und so, wie es halt im Römer Kapitel 10 steht. Und das ist das Hinschauen auf das Kreuz, das A und O des ganzen Evangeliums. Und das, finde ich, ist eine so tolle Sache, etwas Besseres hätte sich Gott nicht einfallen lassen können. Das Dilemma mit der Sünde hat er damit besiegt. Okay, jetzt machen wir einen Lobpreis.